Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich muss noch kurz mit der Fassung ringen, weil ich muss sagen, ich finde es so wunderbar, wie Gott immer diesen Rahmen führt. Wie Gott es führt, dass die Lieder, dass der Gedanke des Rahmenleiters und sogar oft der Geburtstagsvers hin zur Predigt führt. Und ich hoffe, dass ihr, wenn ihr heute auf die Predigt hört, auch diese Lieder, gerade dieses letzte Lied im Ohr habt, dass Gott euch jeden Tag trägt, dass er euch so sehr liebt. Vergisst es bitte nicht. Und es ist einfach so schön, wenn wir diese Lieder im Kopf haben, weil sie uns auch helfen. In Situationen, wenn es uns vielleicht nicht gerade so gut geht, wenn es laut ist, einfach dieses Lied zu summen, um uns an Wahrheiten aus Gottes Wort zu erinnern. Ja, ich komme zum Thema und ich freue mich heute, mit euch Gottes Wort anzuschauen an diesem letzten Tag im Jahr. Und auch wenn vielleicht der eine oder andere im Kopf schon beim Feuerwerk heute Abend ist oder beim leckeren Essen, weil er gerade ein bisschen Hunger bekommt, seid euch gewiss, dass Gott auch in euren Herzen ein Feuerwerk anzünden kann, das viel wertvoller ist als das, was ihr heute Abend erleben werdet. Und ich hoffe, dass jeder von uns bereit ist, heute auf Gottes Wort zu hören. Und deshalb möchte ich ganz kurz mit uns beten zum Anfang. Ja, lieber Vater, ich danke dir, dass du so groß bist. Ich danke dir, dass wir von deiner Gnade singen durften, die wir Tag für Tag erleben dürfen. Und du siehst einfach, was wir aus der vergangenen Woche, aus den Feiertagen, aus Weihnachten und wo wir an deine Geburt gedacht haben, mitgenommen haben, was uns vielleicht besorgt oder ja, was uns besorgt von Gedanken her, wenn wir nächstes Jahr denken, was da alles passiert, wovor wir vielleicht auch Angst haben. Ich bitte dich, dass du das alles wegnimmst und ich bitte dich, dass du uns ruhig machst. Dir sei Ehre und Lob. Amen. Was denkt ihr, wenn ihr dieses Bild seht? Wäre es nicht schön, wenn wir einfach den Schildern folgen müssten, um den richtigen Weg einzuschlagen? Aber was ist eigentlich der richtige Weg? Die Entscheidung, den richtigen Weg einzuschlagen, ist eine wichtige und oft herausfordernde Aufgabe im Leben. Es geht darum, kluge Entscheidungen zu treffen, die unsere Ziele, Werte und Träume widerspiegeln. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es keinen universellen richtigen Weg gibt, der für jeden Menschen gleich ist. Jeder von uns hat unterschiedliche Bedürfnisse, Interessen und Umstände, die unsere Entscheidungen beeinflussen. Um den richtigen Weg zu finden, ist es hilfreich, sich selbst gut zu kennen. Eine ehrliche Selbstreflexion kann uns dabei helfen, unsere Stärken, Schwächen und Leidenschaften zu erkennen. Indem wir unsere Werte und Ziele klar definieren, können wir besser einschätzen, welche Entscheidungen uns auf unserem Weg voranbringen. Es ist auch wichtig, verschiedene Optionen zu erkunden und Informationen zu sammeln. Das bedeutet, sich gründlich über die verschiedenen Möglichkeiten zu informieren, Vor- und Nachteile abzuwägen und gegebenenfalls Ratschläge von vertrauenswürdigen Personen einzuholen. Eine fundierte Entscheidung basiert auf einer breiten Wissensbasis. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass es keine Garantie für den Erfolg gibt, selbst wenn wir denken, den richtigen Weg gewählt zu haben. Das Leben ist voller Unsicherheiten und manchmal müssen wir uns nur anpassen und neue Wege einschlagen. Es ist wichtig, flexibel zu bleiben und aus Fehlern zu lernen, um unseren Weg kontinuierlich anzupassen. Insgesamt ist die Entscheidung, den richtigen Weg einzuschlagen, ein fortlaufender Prozess. Es erfordert Selbstreflexion, Forschung und die Bereitschaft, sich anzupassen. Es ist wichtig, geduldig zu sein und sich daran zu erinnern, dass es normal ist, Zweifel zu haben. Am Ende des Tages liegt es in deiner Verantwortung, den Weg zu wählen, der dir am besten entspricht und zu einem erfüllten Leben führt. Lasst uns mal kurz innehalten. Für wen von euch klingt das, ihr müsst euch jetzt nicht melden, hört sich das im ersten Moment toll an, was ich hier vorgelesen habe. Aber ich hoffe, dass jedem ein wichtiger Bestandteil gefehlt hat in dieser Beschreibung und es ist unser Herr Jesus Christus. Den Text, den ich euch gerade vorgelesen habe, hat mir der ChatGPT geschrieben. Die Leute, die den ChatGPT nicht kennen, das ist eine künstliche Intelligenz. Und ich habe dieser künstlichen Intelligenz im Internet den Auftrag gegeben, schreibe mir eine Einleitung über 300 Wörter über den Text, wie finde ich den richtigen Weg. Und es kam dabei raus, ohne einen Rechtschreibfehler und ohne, dass ich irgendetwas verändert habe. Aber ich muss sagen, dass ich viele Punkte, die hier drinstehen, auch gut finde und die wir auch in der Bibel finden, dass wir uns von vertrauenswürdigen Personen, wir würden sagen von reifen Geschwistern, Rat holen. Die sind nicht alle falsch, die ich hier vorgelesen habe, aber diese Beschreibung lässt Gott komplett, den Schöpfer dieser Welt, der das alles geschaffen hat, der es alles weiß, komplett weg. Und das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Und ja, wir wollen gemeinsam in die Bibel schauen, wo wir eine Antwort auf diese Frage finden werden. Und ich möchte heute eine neue Predigtserie starten über das Buch Jona. Die zweite Predigt wird der René halten. Und einige denken sich jetzt vielleicht, dass sie über das Buch Jona schon ganz viel wissen. Und eigentlich passiert da ja nicht mehr. Jona läuft weg, der Fisch nimmt ihn, er wird raus und fertig. Aber da ist so viel mehr drin. Und ich bin einfach begeistert über jedes Mal, wenn ich Jona studieren darf. Und deshalb möchte ich euch bitten, mit mir gemeinsam die Bibel aufzuschlagen. Wir beginnen mit den ersten drei Versen in Jona. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Das Buch von Jona beginnt eigentlich, wie wir es von vielen Prophetenbüchern gewohnt sind, mit das Wort des Herrn erging an. Gott benutzte in dieser Zeit der Heilsgeschichte Menschen, um seine Worte und Botschaften zumeist an Israel zu rüberbringen. Doch an wen erging das Wort des Herrn? Wir lesen dazu in Jona 1, dass das Wort des Herrn an Jona erging, den Sohn des Amittais. Mehr erfahren wir an dieser Stelle nicht. Und wenn Gottes Wort hier an dieser Stelle nicht mehr sagt, bedeutet es auch, dass wir nicht mehr Hintergrundwissen benötigen, um dieses Buch zu verstehen. Aber ich habe mich in der Vorbereitung trotzdem gefragt, was wissen wir noch aus der Bibel über Jona? Und das möchte ich gern mit euch teilen. In 2. Könige 14, Vers 25 erfahren wir, dass Jona zur Regierungszeit von König Jerobeam II. Von Israel lebte. Der herrschte zwischen 786 bis 746 vor Christus. Und dass er aus Gett Hafer in Galiläa stammt. Er weissagte während einer Zeit, als die Assyrer das Nordreich Israel bedrohten. Wir lesen in 2. Könige 14,25 auch, dass Jona bereits eine Prophezeiung an das Volk Israel hatte, nämlich, dass sie das Gebiet Israels wieder zurückerobern würden. Lasst uns diesen Vers gemeinsam lesen, ihr müsst ihn nicht aufschlagen. 2. Könige 14, Vers 25. Dieser eroberte das Gebiet Israels zurück, von Lebo Hamat an bis an das Meer der Ava, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten aus Gethefa. Viel mehr finden wir zu Jona im Alten Testament auch nicht. Aber was ich auch sehr interessant finde, und das lernen wir immer wieder im Alten Testament, dass Namen eine gewisse Bedeutung haben. Und der Name von Jona bedeutet die Taube, beziehungsweise der Friedliebende. Lasst uns das mal bitte im Hinterkopf behalten, wenn wir die Predigtserie anschauen, ob man Jona mit der Friedliebende bezeichnen kann. Außer im Alten Testament kommt Jona auch im Neuen Testament vor, und zwar in Matthäus 12 und in der Parallelstelle in Lukas. Würde Jona im Neuen Testament nicht von Jesus erwähnt werden, könnte man denken, dass dieses Buch eher einem Gleichnis ähnelt als einer wahren Begebenheit. Aber Jesus bestätigt in Matthäus 12 die Echtheit dieser Ereignisse. Auf die Forderung der schriftgelehrten Pharisäer nach einem Zeichen antwortet Jesus in Matthäus 12, Abvers 40. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas, und siehe, mehr als Jona ist hier. Ich möchte an dieser Stelle noch nicht näher auf diese Verse eingehen, weil wir das noch tun werden in den nächsten Predigten, aber mir war es wichtig, den vorzulesen, denn Jesus bestätigt hier ganz klar die Echtheit dieser Ereignisse, und es ist keine Allegorie, also kein bildhafter Vergleich, was oft behauptet wird. Und dieser Jona erhielt nun wieder einen Auftrag Gottes, den er verkünden sollte. Doch es war so anders als das, was die Propheten vorher weitergegeben haben. Wir lesen Vers 2. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Der erste Teil von Jonas Auftrag ist, dass er nach Ninive gehen soll. Doch wo liegt Ninive und wie waren die Menschen da so? Ninive war eine mesopotamische Stadt im heutigen Irak, am linken Ufer der Tigris, an der Mündung des kleinen Flusses Chosr gegenüber von Mosul. Sieht man hier auf der Karte auch. Sie war zur Zeit Jonas die Hauptstadt des Assyrischen Reiches und zu dieser Zeit die wohl größte Stadt der Welt. Jonas Botschaft ging also nicht an das Volk Israel, sondern an ein heidnisches Volk. Wir lesen von Ninive das erste Mal in der Bibel in 1. Mose 10, Vers 11. Dort wird beschrieben, dass Nimrod diese Stadt erbaute. Interessant zu wissen ist, dass Nimrod laut der Bibel der erste Gewalthaber der Erde war. Später lesen wir auch in Jesaja 37,37 nochmal von Ninive. Da geht es um die Begebenheit, dass Sanhireb, der König der Assyrer, nach Ninive zurückkehrte, nachdem der Engel des Herrn, ich denke, einige kennen die Geschichte, 185.000 Männer tötete und Israel bewahrte. Hier beschützte der Herr das Volk Israel unter Hiskia vor den Assyrern. Aber um Jona besser zu verstehen an der Stelle, müssen wir auch verstehen, was das für ein Volk war in Ninive. Etwas, was die Menschen dort sehr prägte, war Götzendienst. Des Weiteren war Ninive bekannt für ihre Grausamkeit. Im Nahum, 2 Bücher weiter, das Prophetenbuch, das gegen Ninive prophezeite, lesen wir in Kapitel 3 in den Versen 1 bis 4 und 19 folgendes. Nahum 3, 1 bis 4 und 19. Wehe der Blutstadt, ganz erfüllt mit Lüge und Gewalttat. Das Rauben hört nicht auf. Peitschenknall und lautes Rädergerassel, jagende Pferde und springende Wagen, wilde Reiter, flammendes Schwert und blitzende Speer, eine Menge von Erschlagenen, Haufen von Toten und Leichen ohne Ende. Man stolpert über ihre Leichen. All das wegen der vielen Hurerei der anmutigen Hure, der Zauberkünstlerin, die Völker verkaufte mit ihrer Hurerei und Sippen mit ihrer Zauberkünsten. Vers 19. Keine Heilung für deinen Bruch. Dein Schlag ist tödlich. All die Nachricht von dir hörten, klatschen über dich in die Hände. Denn über wen ist deine Bosheit nicht ständig ergangen? Ninive war eine Stadt, wie hier im Text beschrieben wird, die erfüllt war von Lüge und Gewalttat. Es war sogar so schlimm, dass man über Menschenleichen stolperte. Wir lesen auch, dass Hurerei ganz normal in dieser Stadt war. Die Assyrer waren ein wirklich grausames Volk. Wenn man ihren Inschriften glauben darf, häuteten sie ihre Feinde bei lebendigem Leib, stapelten ihre Schädel zu Haufen und verübten andere scheußliche Taten. Aber das ist nicht schön zu hören, aber wir müssen das hören. Wir müssen verstehen, wie es Jona ergangen ist, als er den Auftrag bekommen hat, in diese Stadt zu gehen. Sie hatte einen schrecklichen Ruf und ich bin mir überzeugt, dass Jona davon wusste. Und ich frage mich an dieser Stelle, wie würde ich reagieren, wenn ich den Auftrag des Herrn bekommen würde, in ein Land wie Nordkorea zu gehen, um dort das Evangelium zu predigen, mit der Gefahr hin, dass ich dafür getötet werden würde. Ich denke, wir dürfen an dieser Stelle Jona kein Unrecht tun und ihn zu schnell verurteilen. Lasst uns den zweiten Teil des Auftrags lesen. Ich lese nochmal Vers 2. Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Jona sollte also nicht nur nach Ninive gehen, sondern er sollte auch noch gegen sie verkündigen. Ich glaube, wir wissen alle aus Erfahrung, dass es Menschen nicht gerne hören, wenn wir sie auf Sünden oder Fehler aufmerksam machen und ihnen dann auch noch diese schreckliche Nachricht überbringen. Das Volk Ninive waren keine Israeliten, deren Vorfahren eine Beziehung zu Gott hatten. Es war ein gottloses Volk, das viel Götzendienst betrieben hat. Und er sollte als Israelit hingehen und ihnen diese Botschaft bringen. Selbst die Propheten vor Jona wie Jeremia, die an das Volk Gottes predigten, dass sie Buße tun sollten, damit Gott ihr Schicksal wendet. Selbst da hat es bei den Israeliten oft keine echte Umkehr gegeben oder sogar gar keine Umkehr. Und sie wurden beschimpft und manche sogar getötet dafür. Und wenn man dies alles bedenkt, was Jona auch wusste, dann kann man, denke ich, seine Zweifel ein bisschen nachvollziehen. Aber lasst uns schauen, was die Bibel sagt, wie Jona auf diesen Auftrag reagiert. Vers 3. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffa hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihm nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Jona blieb nicht einfach an dem Ort, wo er war, und ignorierte Gottes Auftrag, sondern er wurde aktiv und flieht in die gegensetzte Richtung. Auf der Karte könnt ihr gut sehen, welchen Weg Jona möglicherweise, möchte ich hier sagen, genommen hat. Sicher ist nur, wenn man die Städte anguckt, dass es genau die entgegengesetzte Richtung war. Doch bevor wir uns in den nächsten Predigten genau anschauen wollen, wie Jonas Weg weiterging und was er auf seiner Reise lernen musste, lasst uns an dieser Stelle mal fragen, was können wir von Jona zum Zeitpunkt in dieser Geschichte lernen? Was war Jonas Problem? Jona hatte ein Problem mit dem Job, den er von Gott bekommen hatte. Aber wenn wir ehrlich sind, hat er nicht nur ein Problem mit dem Job, sondern mit demjenigen, der ihm diesen Job gegeben hatte. Jonas Schlussfolgerung war, dass wenn er keine guten Gründe für Gottes Befehl sehen konnte, dann könnte es auch keine geben, und er entschied sich, einen anderen Weg, der für ihn der beste zu sein scheint, zu wählen. Wie ist das bei uns? Wie gehst du damit um, wenn Gott dir Aufträge in seinem Wort gibt, die nicht so leicht umzusetzen sind? Ich weiß nicht, in welcher Situation du dich gerade befindest. Aber der Herr hat uns Aufträge gegeben als Eltern, als Ehepartner, als Singles, als gläubige Geschwister. Hast du hier schon die Hoffnung aufgegeben und würdest am liebsten den in Anführungszeichen leichteren Weg wählen und einfach davonlaufen, weil die Erziehung oder die Ehe so schwierig ist? erzählen wir vielleicht Menschen nicht von unserem Herrn, weil diese Menschen uns auslachen oder sogar verspotten könnten? Oder wählen wir uns vielleicht sogar einen ungläubigen Partner aus, weil wir ungeduldig geworden sind, auf Gott zu warten? Sind das die wahren Gründe, wieso wir diese Aufträge nicht erfüllen wollen? Oder liegt es vielleicht daran, dass wir an Gottes Gnade, Gottes Weisheit, Gottes Gerechtigkeit und Gottes Güte zweifeln? Kann denn ein liebender Vater von mir verlangen, dass meine Kinder zu erziehen so schwer sein muss? Kann denn ein liebender Vater von mir verlangen, immer auf die Bedürfnisse meiner Frau oder meines Mannes zu schauen? Darf ich denn gar nicht schauen, was mir gut tut? Muss ich mich wirklich mit diesem Bruder und dieser Schwester versöhnen? Es ist doch viel einfacher, in der Gemeinde an ihr vorbeizugehen. Und soll ich wirklich einen gläubigen Partner heiraten, wenn wir doch außer dem Glauben so viel gemeinsam haben? Jona stellte sich vermutlich die Frage, wie kann denn der Gott, der uns geschaffen hat und uns aus Ägypten befreit hat, von mir verlangen, zu diesem bösen Volk zu gehen? Möchte er, dass ich sterbe? Wie kann er denn sowas von mir verlangen? Wir lesen hier nichts Genaueres im Buch über seine Gedankengänge. Aber wir sehen, dass Jona sich entschied, vor dem Angesicht des Herrn zu fliehen. Die Wurzel von Jonas Ungehorsamkeit ist sein Zweifel an Gottes Güte. Er konnte nicht daran glauben, dass Gott es gut mit ihm meinte und er deshalb ihn nach Ninive schickte. Wenn wir auf die ersten Menschen auf der Welt blicken, Adam und Eva, ich glaube nicht, dass Adam und Eva sich gesagt haben, ach Adam, komm, lass uns böse sein. Lass uns jetzt von dieser Frucht essen und unser Leben ruinieren und von allen anderen Menschen. Nein, was lesen wir in 1. Mose 3, 4 bis 6? 1. Mose 3, 4 bis 6. Ich trinke kurz was. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott, werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass seine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von der Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und aß. Adam und Eva zweifelten daran, dass Gott das Beste für sie wollte und gütig war. Sie wollten die Dinge selbst in die Hand nehmen. Hier steht im Vers, der Baum war begehrenswert, weil er Einsicht gab. Wieso sollte Gott ihnen verbieten, von diesem Baum zu essen? Sie vertrauten einfach nicht darauf, dass Gott nur das Beste für sie wollte. Und auch Jona handelte nach diesem Muster und entschied sich, gegen Gottes Plan zu handeln. Wir haben als Kinder vielleicht gelernt, dass wir nicht lügen oder unseren Ehepartner betrügen sollen. Jedoch kommen wir als Menschen immer wieder in Situationen, wo wir denken, wenn ich jetzt Gott gehorche, dann verpasse ich etwas. Ich habe doch ein Recht darauf, glücklich zu sein. Und wir versuchen uns immer wieder zu rechtfertigen und denken, Gott hat uns in eine Welt voller Freuden hineingestellt, jedoch hat er uns dies und das vorenthalten, wenn wir seinem Auftrag nachfolgen wollen. Doch das ist die Lüge, mit der Satan schon Adam und Eva verführt hat. Wir vertrauen lieber auf unsere eigene Weisheit als auf Gottes. Und selbst wenn wir schon viele tiefe Erfahrungen mit Gott gemacht haben und gelernt haben, dass es oft die falsche Entscheidung war, auf unsere eigenen Bedürfnisse zu achten, tun wir das immer wieder. Es ist egal, ob wir ein Jahr im Glauben sind, 20, 40 Jahre oder vielleicht auch 80. Und ein Mann aus der Bibel, der mir hier ein großes Vorbild ist, gibt uns ein gutes Beispiel, wie wir in solchen Situationen reagieren sollen. Gott gab Abraham den Auftrag, seinen geliebten und verheißenen Sohn zu opfern. Bis jetzt hatte Gott noch von keinem ein Menschenopfer gefordert und es war sogar eine Gräueltat, sowas zu fordern. Abraham hatte von Gott verheißen bekommen, dass er seine Nachkommen zahlreicher machen würde als Sand am Meer. Und trotzdem gab Gott ihm diesen Auftrag, den Abraham, denke ich, nicht verstehen konnte. Aber was tat er? Er ging mit seinem Sohn zum Berg, um Gottes Auftrag zu erfüllen. Abraham dachte daran, was Gott zu ihm in 1. Mose 18, Vers 25 sagte. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Abraham brauchte nicht zu wissen, was Gott damit bezwecken wollte. Er vertraute Gott und folgte seinen Anweisungen. Und ich denke, Jona kannte bestimmt die Geschichte von Abraham und sie hätte ihm eine Stütze, eine Hilfe in seiner Entscheidung sein können, auf Gott zu vertrauen, auch wenn es nicht der beste Weg zu sein scheint. Jedoch vertraute er nicht auf Gott. Und wir sollten uns immer wieder an solche Bibelstellen erinnern, wenn wir in schwierige Situationen kommen. Auch Erlebnisse, die wir mit dem Herrn hatten, helfen uns oft in Zeiten, in denen wir an Gottes Güte zweifeln. Die Frage, die sich vielleicht dem einen oder anderen stellt, ist, woher wissen wir, dass Gott es wirklich gut mit uns meint? Oder ist er vielleicht doch nur der strenge Richter? Lasst uns dazu ein paar Bibelstellen angucken. Ich lese Psalm 86, Vers 5. Die Hauptverse sind auch immer auf den Folien. Denn du, Herr, bist gut und vergibst gern, und du bist reich an Gnade für alle, die dich anrufen. Ich wiederhole nochmal, weil der Vers so schön ist. Denn du, Herr, bist gut und vergibst gern, und du bist reich an Gnade für alle, die dich anrufen. Wir lesen hier, dass Gott gut und gnädig ist, wenn wir ihn anrufen. Und wir lesen auch in seinem Wort, dass in ihm keine Finsternis ist, also nichts Böses. In 1. Johannes 1, Vers 15 steht, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist und in ihm ist gar keine Finsternis. Gott ist Licht. Gott hat also keine listigen Hintergedanken oder möchte dich einfach scheitern sehen. Nein, Gott ist Licht. Wir lesen auch in Jakobus 1, Vers 13, dass Gott uns nicht zum Bösen versucht und dass jede gute Gabe und jedes Geschenk, sprich alles Gute, von ihm kommt. Jakobus 1, ab Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Er kann nicht versucht werden zum Bösen. Oder er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Also bei Gott ist keine Veränderung. Und hier steht auch nochmal in Vers 17, irrt euch nicht, meine geliebten Geschwister, sage ich jetzt. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk, also alles, was euch Gutes passiert, kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Wir müssen keine Angst haben, dass Gott auf einmal nach links abweicht und wir nur noch seinen Schatten sehen, sondern wir wissen, dass das, was er uns vorhergesagt hat und in der Bibel betont hat, das wird passieren. Wir lesen auch von Gott, dass er barmherzig ist. In Titus 3, ab dem Vers 4. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werk der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Ich finde diesen Vers so wunderbar, weil er ganz klar macht, dass Gott uns nicht wegen unserer eigenen Werke rechtfertigt, woran wir übrigens alle scheitern würden, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Es gibt noch so viele andere Verse in der Bibel, gerade in den Psalmen, die uns über Gottes Güte lehren. Liebe Geschwister, es ist so wichtig, dass wir diese auch kennen, denn oft vergessen wir, dass Gott gut ist. Gott ist nicht wie unsere irdischen Eltern oder wir selbst als Eltern, die zwar meistens für das Kind das Beste tun wollen, aber daran auch oft scheitern aus Schwachheit. Wir lesen in Matthäus 7 ab Vers 9 von Gott, unserem guten Vater. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er ihn um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Was für ein wundervoller Vater. Und oft fällt es uns nicht so leicht, uns Gott als Vater vorzustellen, weil wir vielleicht an unsere eigenen Väter denken, die wie wir alle Sünder sind und immer wieder fallen. Doch Gott ist sündlos und will uneingeschränkt nur das Beste für uns. Auch wenn wir davon, was das Beste für uns ist, oft eine vollkommene andere Ansicht haben. Aber lasst uns also nicht vergessen, Gott ist gut und das wird sich auch nie ändern. Und im Gegensatz zu Jona, der Abraham als Vorbild hatte, haben wir ein viel größeres Vorbild, und zwar Jesus. In Matthäus 26, Vers 39, lasst uns den nochmal gemeinsam aufschlagen, wenn ihr die Bibel habt. Matthäus 26, Vers 39. Lesen wir von Jesus, als er im Garten Gethsemane war, Folgendes. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorbei, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus tat hier nicht seinen Willen, sondern das, was der Wille des Vaters war. Jesus nahm den Auftrag Gottes an, obwohl es für ihn den Tod am Kreuz und unendliches Leid bedeutete. Aber er dachte nicht an sich, sondern an dich, an jeden von uns. Er nahm den Kelch auf sich. Jesus übernahm die Strafe für uns, die wir eigentlich verdient haben. Wir haben Gottes Zorn verdient, aber er übernimmt dies aus Liebe. Und lasst uns darüber neu nachdenken, was Jesus für uns getan hat. Wie wundervoll es ist, dass er dies für uns getan hat. Und wenn wir uns bewusst machen, was er für uns getan hat, dann sollte in uns eine Reaktion hochkommen und ein Gedanke, dass Gott wirklich gut ist, dass er uns liebt, weil er das alles für uns getan hat. Gott ist so gut, und wenn Jesus in dieser schwierigen Situation, so eine schwierige Situation wird keiner von uns je erleben, wie diese Situation, die Jesus hatte, wenn er in dieser schlimmen Situation auf Gott vertrauen konnte, und weil er weiß, dass Gott gut ist, dann können wir wirklich vertrauen, dass er gut ist, wenn Jesus das konnte. Wenn wir unsere Skepsis bezüglich Gottes Güte ablegen und ihm vertrauen, dann werden wir ein erfülltes Leben führen, wie es in der Einleitung hieß. Und ich möchte nochmal klarstellen hier, es ist kein einfaches Leben, nein. Aber es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst, weil du mit Jesus gehst. Und wir stehen am letzten Tag im Jahr 2023. Wenn du auf das vergangene Jahr blickst oder vielleicht auf das Jahr, das morgen beginnt, woran legst du fest, welchen Weg du einschlägst? Denkst du dir so, wie wir es in der Einleitung gehört haben, dass am Ende des Tages liegt es in deiner Verantwortung, den Weg zu wählen, der dir am besten entspricht und der dich zu einem erfüllten Leben führt? Leben wir also nur für uns oder nehmen wir uns Jesus zum Vorbild? Vertrauen wir darauf, dass Gott uns in seiner Güte und Liebe auf dem richtigen Weg leitet, auch wenn wir mal durch eine schwierige Zeit gehen oder einen schwierigen Weg wählen müssen. Wenn wir nur auf uns selbst schauen und auf unser Urteilsvermögen vertrauen, dann werden wir nie zu diesem erfüllten Leben kommen. Wenn wir aber auf Jesus schauen und uns ihm zum Vorbild nehmen, dann werden wir erfahren, was wahrer Friede und wahre Freude im Herzen bedeutet. Vergiss nicht, dass Gott allwissend ist und er weiß, was das Beste für uns ist. Lasst uns auf ihn im nächsten Jahr schauen und lasst uns gemeinsam unterwegs sein auf dem Weg der Güte. Wähl Gottes Weg, auch wenn es schwierig scheint, doch wisse, er liebt dich. Und vergess nicht diese Punkte, die wir uns heute angeschaut haben. Gott ist barmherzig, Gott ist Licht, Gott ist unser guter Vater, Gott beschenkt uns, Gott ist gut und er nahm den Kelch auf uns und hat uns errettet. Und ich muss euch sagen, dass ich diese Sachen hier nicht erlebt habe, als es mir gut ging. Ich habe diese Sachen erleben dürfen und ich habe mit einigen Geschwistern geredet. Wenn es einem nicht gut geht, dann weiß man das zu schätzen. Dann lernt man, dass Gott gut ist. Und deswegen denkt bitte daran, wenn ihr einen Weg wählen müsst, weil nur eine kurze Vorschau. Der Weg für Jona war der beste. Ninive ist umgekehrt. Er hätte dieses große Wunder erleben dürfen. Gott hat ihn dafür bestimmt. Aber er wollte einen anderen Weg gehen. Gott ist gut. Damit möchte ich die Predigt schließen und ich bete noch mit uns. Lieber heiliger Vater, ich danke dir, dass du gut bist, dass du gütig bist, dass du gnädig bist, barmherzig bist, dass du treu bist. Und wir durften es alles in den Liedern heute singen. Und ja, es ist einfach so wunderbar zu wissen. Und oft vergessen wir das, weil es uns nicht gut geht, weil wir uns fragen, warum passiert immer mir das? Warum bin immer ich krank? Wieso habe immer ich da Pech oder so? Aber wir dürfen wissen, dass du gut bist und hilf uns daran, immer zu erinnern, auch gerade in schwierigen Zeiten. Und ich danke dir dafür. Und ich danke dir dafür, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Und ich danke dir, dass wir auch daran jetzt gleich denken dürfen im Abendmahl. Du bist so ein wunderbarer Gott. Und ich danke dir einfach für jeden, der da ist. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen veränderst, dass wir in 2024 dir einen Schritt näher kommen. Und ich danke dir, dass du uns in den letzten Worten der Bibel gesagt hast, ja, Herr, komme bald. Ich danke dir dafür. Amen.